ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Brandenburg hat eine neue Regierung. Nur Agrarministerin Mittelstädt muss ihren Amtseid noch nachliefern. Der neue Ministerpräsident ist der alte Dietmar Woidke, SPD. Er wurde in Potsdam gewählt, aber nicht auf Anhieb. Dazu rbb24 Landtagsreporter Thorsten Südow.
Mit einer Schlappe für Dietmar Woidke und seinen Plan vom SPD-BSW-Regierungsbündnis beginnt dieser Mittwoch im Weißen Land. Landtagsplenarsaal mit Eichenparkett in Potsdam. Kurz vor 10:30 verkündet Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke das Ergebnis zur Wahl des Ministerpräsidenten.
Ja-Stimmen 43, Nein-Stimmen 40, Stimmenthaltungen 2. Damit hat Herr Abgeordnete Dr. Woidke nicht die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtages erhalten und ist damit nicht zum Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg gewählt.
Nach diesem Durchrauscher aufgrund fehlender Stimmen aus der Koalition, dann ernste Mienen, kurze Beratung der Fraktionen, zweiter Wahlgang, gespannte Erwartung.
Es gibt keine ungültigen Stimmen. Ja-Stimmen 50.
50 Stimmen, das bedeutet 4 Stimmen, sind aus der Opposition, also von CDU oder AfD gekommen. Zeit für Woidkes vierte Vereidigung seit August 2013.
Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg widmen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jeder und jedem üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Dieses bundesweit erste Regierungsbündnis von SPD und BSW und damit die Politik der Energiewende und der Transformation der Wirtschaft sei nicht gut für Brandenburg, behauptet Hans-Christoph Berndt, Vorsitzender der mit 30 Mitgliedern zweitstärksten Landtagsfraktion der AfD.
Es war kein guter Start für die Koalition. Es war, denke ich, für Dietmar Woidke auch demütigend, dass er im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde. Und ich frage mich, ob die wirklich 5 Jahre durchhalten wird, weil Dietmar Woidke mit seiner Koalition und seinem Koalitionsvertrag für ein Weiter-so steht.
Mit 50 Stimmen im Rücken lächelt der im zweiten Anlauf wiedergewählte 63-jährige Lausitzer Woidke und spricht seine Aufgabenliste an.
Es ist erstmal ein großer Vertrauensvorschuss, aber ich glaube, es ist noch wichtiger, dass wir jetzt schnell eine stabile Regierung mit einer Regierungsmehrheit im Parlament bekommen. Die zweite große Herausforderung ist, im Bildungsbereich besser zu werden. Und der dritte Bereich ist der Bereich Migration. Wir wollen und brauchen im Brandenburg Migration. Wir wollen Menschen aber schnell in den Arbeitsmarkt integrieren.
Woidkes neuer Juniorpartner, das Bündnis Sarah Wagenknecht, stellt eine Ministerin und 2 Minister. Mit dabei ist BSW-Landeschef Robert Krumbach als Finanzminister, der von einem wichtigen Tag spricht.
Also wenn Sie kurz überlegen, wie lange es unsere Partei gibt, dass wir in der Lage sind, auch eine Landesregierung mit zu verantworten, dass wir Politik verändern können, das ist ein gutes Zeichen.
Und was ist mit den Erwartungen der Brandenburger an die SPD-BSW-Landesregierung? Stimmen aus Cottbus.
Vor allem sollte der Mittelstand gefördert werden, damit die vorwärts kommen, nicht nur die Großen.
Bildung, Erziehung, ganz oben. Das müssen sie anpacken, sonst kriegen wir Generationsprobleme.
Ich weiß nicht, ob die Koalition hält. 5 Jahre lang. Wenn die Frau Wagenknecht, wenn der vielleicht irgendwas nicht passt, dann geht das wahrscheinlich auch ganz schnell dann.
Stimmen aus Cottbus zur neuen Regierungskoalition in Brandenburg aus SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Regierung steht also. Es ist bundesweit das erste Bündnis mit dem BSW in Regierungsbeteiligung. Diese Koalition ist auch entstanden, weil keine Partei mit der AfD koalieren will, der zweitstärksten Kraft bei der Landtagswahl vor 3 Monaten. Claudia Stern hat in Potsdam Menschen nach ihren Meinungen und Erwartungen gefragt.
Es gibt ja eine große Oppositionspartei, die nicht abgebildet wird jetzt in der Regierung. Und ich weiß nicht, ob das in der Bevölkerung gut ankommt, im Hinblick jetzt auf zukünftige Wahlen auch.
Ich hätte mir auf jeden Fall eine andere Landesregierung gewünscht. Ich mache mir da auch keine Illusionen, dass jetzt irgendwie alles ganz toll wird.
Ich finde es nicht gut, weil es wieder so weitergeht, wie es eben jetzt bis jetzt gewesen ist. Also es geht nur noch um Menschen, die im Krieg geflüchtet sind und Hilfe brauchen. Was ist denn mit den Menschen, die hier leben?
Ja, wird ja interessant zu sehen, wie sich das dann jetzt ergibt, wenn das erste Mal quasi das Bundes Sarah Wagenknecht dann auch mal Kompromisse eingehen muss.
Ich muss ehrlich sagen, ich würde auch offen sein, wenn damit mit der AfD koaliert hätte. Man kann sie ja auch mal mit reinnehmen und regieren lassen. Oft mildert sich das dann ab, manche rechte Einstellungen. Ja. Und so sehe ich das mit der Wagenknecht-Partei auch. Aber dass die SPD hier weiter dran ist, freut mich.
Ja, alles ist besser als die AfD. Was anderes war halt nicht möglich und dann muss man damit leben.
Also ich hoffe, dass es einfach eine gute Linie ist und dass alle zusammenarbeiten, dass es nicht so viel Streitereien um viele Sachen gibt, die unnötig sind, weil ich finde, das verpufft so an Energie. Ich hoffe einfach wirklich, dass mal an einem Strang gezogen wird.
Soweit Stimmen aus Potsdam. Gesammelt hat sie rbb24-Reporterin Claudia Stern. In Berliner Gefängnissen werden jedes Jahr kiloweise Drogen gefunden. Bisher mussten Polizei und Zoll aushelfen, um die aufzuspüren. Jetzt baut die Justiz eine eigene Hundestaffel auf. In der Justizvollzugsanstalt Tegel wurden die ersten beiden Spürhunde präsentiert. rbb24-Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Es ist der erste öffentliche Auftritt für Tara und Ria und vor allem die schwarze Schäferhündin Ria ist unruhig. Ihre Hundeführerin, deren Namen wir nicht nennen dürfen, nimmt's gelassen.
Ja, man merkt, sehr aufgeregt, hat Lust zu arbeiten. Natürlich immer, wenn man in Räumlichkeiten mit dem Hund geht, denkt sie erstmal, sie müsste was suchen.
Ihr Kollege erzählt, was die zweijährige Tara zu einem guten Spürhund macht.
Sie hat eine hohe Arbeitsfreude, Arbeitsintensität. Es ist auch so, dass sie sehr lernwillig ist.
Hund und Mensch sind ein festes Team. Ein Hund, eine Bezugsperson. Sie arbeiten nicht nur zusammen, sie leben auch zusammen. Beide Teams wurden 3 Monate lang ausgebildet von der Berliner Polizei, die damit lange Erfahrung hat. Frage an Ben Müller von der Bereitschaftspolizei. Welche Drogen können die Hündinnen finden?
Alles das, was so auf dem Markt ist, können wir auch erschnüffeln, logischerweise.
Nähere Angaben will Müller aus einsatztaktischen Gründen nicht machen. Kein Geheimnis ist, wo die Hunde eingesetzt werden. Neben der JVA Tegel, ihrer Basis, auch in allen anderen Berliner Haftanstalten. Dort durchsuchen sie Zellen, genauso wie die großen Werkstätten und andere Räume. Und ergänzen damit die Arbeit der menschlichen Kontrolleure im Gefängnis. CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg berichtet, im vergangenen Jahr seien in Berlins Haftanstalten mehr als 15 Kilo Drogen gefunden worden. In den Jahren davor seien es gut 12 bzw. 9 gewesen.
Wir sehen eine deutliche Zunahme von sichergestellten Drogen. Möglicherweise liegt es daran, dass wir da genauer inzwischen hinschauen. Aber Fakt ist, dass diese Zahlen belegen, dass wir handeln müssen.
Die aktuellste Zahl nennt Badenberg nicht. In diesem Jahr wurden bisher 8 Kilogramm Rauschgift gefunden, also ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr. Hauptsächlich übrigens Cannabis. Draußen inzwischen legal, drinnen im Gefängnis, wie alle Drogen verboten. 10.000 Euro habe der Aufbau des Hundeteams in diesem Jahr gekostet, sagt die Justizverwaltung. Soziale Träger beklagen, Geld für eine Hundestaffel sei da, während gleichzeitig die Mittel zur Resozialisierung von Inhaftierten deutlich gekürzt würden. Kritik auch von den Grünen. Gebraucht werde mehr Geld für die Behandlung von suchtkranken Häftlingen, sagt ihr drogenpolitischer Sprecher Vassili Franco.
Wer stattdessen meint, Spürhunde durch die Haftzellen zu jagen, schafft keine Abhilfe. Das ist für mich eher ein Ausdruck von Planlosigkeit gepaart mit Aktionismus.
Justizsenatorin Badenberg hält an dem Plan fest, die neue Justizhundestaffel zeitnah auf 6 Tiere anwachsen zu lassen. Dann werden auch Hunde dabei sein, die auf verbotene Gegenstände wie Handys spezialisiert sind. Lob kommt von der Gewerkschaft der Polizei. Die Justizsenatorin setze die richtigen Prioritäten. Die Spürhunde Tara und Ria sind seit Ende November fertig ausgebildet und jetzt dabei, sich an den Praxiseinsatz zu gewöhnen.
Natürlich, wenn die Routine kommt, werden die Hunde auch ruhiger,
sagt die Hundeführerin. Und dann ist Weiterbildung im Job gefragt, denn weil regelmäßig neue Drogen auf den Markt kommen, müssen auch die Nasen der Hunde regelmäßig neu trainiert werden.
Soweit rbb24-Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Für die meisten ist es eine Selbstverständlichkeit, für Martina aus Lichtenrade immer noch ungewohnt. Erst seit Februar lebt sie hier in ihren eigenen 4 Wänden. Der 58-jährigen Frau mit den längeren grauen Haaren, der geraden Körperhaltung und den leuchtend blauen Augen sieht man nicht an, dass sie 12 Jahre lang wohnungslos war. Eine Zeit lebte sie bei Bekannten, eine Zeit in einem Wohnheim für obdachlose Frauen.
Das war eine ganz blöde Situation. Ich habe gesehen, wie instabil es ist, bei Leuten zu wohnen, weil das kann sich ja ganz schnell ändern. Und ich musste ja auch irgendwann innerhalb kurzer Zeit irgendwo auch wieder raus und mir dann wieder Gedanken machen, wo gehst du denn jetzt hin? Dann gehe ich von einer Wohnung in die nächste. Und das ist schon eine unsichere Sache. Also es ist instabil.
Sozialverbände schätzen, dass es in Berlin 20.000 Wohnungslose und 8.000 Obdachlose gibt. Ein Viertel davon sind Frauen. Sie sind besonderen Bedrohungen ausgesetzt. Martina wollte ein normales Leben zurück und suchte Unterstützung bei Housing First für Frauen, eine Berliner Initiative, die Obdachlosen hilft, eine Wohnung zu bekommen. Im Januar erhielt sie dann das Angebot für eine Besichtigung in Lichtenrade. Esther Köpp-Kutsamanis von Housing First für Frauen gelingt es immer wieder, auf dem hart umkämpften Berliner Markt doch noch Wohnraum zu finden.
Das ist nicht einfach, an Wohnungen zu kommen. Wir haben aber über die Jahre gute Partnerschaften aufbauen können zur Immobilienbranche und bekommen immer wieder auch Kontingente für unser Projekt, also für Housing First für Frauen. Und es ist auch vielen Vermietenden ein Anliegen, gerade auch Frauen zu unterstützen, die keine Wohnung haben, wieder Fuß zu fassen.
Unter 900 Bewerbern bekam Martina den Zuschlag. 41 Quadratmeter für 461 Euro warm. Das Jobcenter hatte ihren Antrag, die Miete zu übernehmen, bewilligt. Und Housing First war an ihrer Seite. Trotzdem ein Riesenschritt, den eigenen Mietvertrag zu unterschreiben.
Es hat sich eine Unsicherheit gemeldet, dass ich dachte, oh Gott, dann bin ich erstmal hier alleine in dieser Wohnung und es fühlt sich erstmal fremd an.
Das betrifft viele Wohnungslose und deshalb beginnt die eigentliche Arbeit für Housing First auch erst jetzt. Martina hat Möbelspenden bekommen und kann Hilfe von Sozialarbeitenden und Handwerkerinnen und Handwerkern in Anspruch nehmen. Das Wichtigste, der Austausch mit anderen Frauen.
Es stärkt einem auch den Rücken, man kriegt wieder den Boden unter den Füßen und ja, also ich habe auch Gespräche mit einer Psychologin. Das gibt mir Sicherheit und Halt, ja. Das ist sehr schön.
Mit der Wohnung gibt es den langsamen Weg zurück in ein geregeltes Leben. Seit Oktober macht Martina eine Umschulung zur Kita-Helferin. Sie will wieder eigenes Geld verdienen. Mit jedem kleinen Schritt wächst die Selbstständigkeit.
Man ist stolz auf sich irgendwie. Man ist froh. Ja, man ist froh, dass man es geschafft hat, ja. Mit Unterstützung, aber ich bin sehr froh. Ich bin sehr auch sehr dankbar. Ja.
Das Projekt Housing First für Frauen hat bereits 116 betroffenen Frauen in Berlin eine Wohnung vermittelt. Martina kann so seit langem wieder Weihnachten im eigenen Zuhause verbringen. Wohnungslos will sie nie wieder sein.
In einem Verfahren um Rückübertragung früheren jüdischen Eigentums hat eine Familie aus Wandlitz den Kürzeren gezogen. Es geht um ein Grundstück. In letzter Instanz urteilte heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Martina Rolke und Georg-Stefan Russeff mit den Einzelheiten.
Es war ein Schock für Thomas Lieske und seine 85 Jahre alte Mutter Gabriele. Heute haben die Leipziger Verwaltungsrichter entschieden, dass sie ihr Grundstück an die Jewish Claims Conference zurückgeben müssen. Gerichtssprecherin Daniela Hampel dazu.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute die Revision der Kläger zurückgewiesen und damit die vorinstanzliche Entscheidung bestätigt.
In der Begründung führt das Gericht an, dass der NS-Staat das Areal zwangsenteignet hatte. Es gehörte zwei Jüdinnen. Der Großvater der heutigen Besitzerin hatte es 1939 zwar von einem Makler gekauft, aber es seien alle Voraussetzungen der Rückgabe erfüllt. Weil es keine Nachfahren der beiden in der NS-Zeit ermordeten Frauen gibt, tritt die Jewish Claims Conference an deren Stelle. Diese Organisation ist ein Zusammenschluss jüdischer Organisationen, die Entschädigungsansprüche stellvertretend geltend macht. Allerdings hatte die Familie eine gesetzliche Ausnahme ins Feld geführt. Diese kann die Rückgabepflicht ausschließen, wenn über das Anwesen bereits verfügt wurde. Und genau dies sei laut Gabriele Lieske 1993 passiert. Ihre Mutter hatte ihr das Anwesen unter der Auflage überlassen, sie sollte die Mutter bis in den Tod pflegen. Das Gericht wertet diesen Vorgang aber als Schenkung. Solche unentgeltlichen Rechtsgeschäfte fielen nicht in den Bereich der gesetzlichen Ausnahmen des Vermögensgesetzes, sprich das Wandlitzer Grundstück ist zurückzugeben. Thomas Lieske ist entsetzt.
Man ist völlig am Ende, man ist völlig allein gelassen bei der Geschichte, keiner unterstützt sein. Ich finde das hier sehr fragwürdig, was hier abläuft. Was mich auch sehr verwundert ist, dass wir nie vorher angeschrieben und informiert wurden. Man hätte dann vielleicht noch einen Vergleich bringen können.
Wie es jetzt für sie weitergeht, wissen die Lieskes nicht. Sie haben Zehntausende Euro Prozesskosten gezahlt und sollen demnächst ausziehen. Sie wissen nicht, wohin.
Wir werden uns polizeilich räumen lassen, ob Mutter das noch überlebt, weiß ich nicht, oder ob es ein Gashahn auftritt, keine Ahnung.
Johannes Wasmuth, der Anwalt der Familie Lieske, prüft jetzt noch, ob man nach Karlsruhe zieht und Verfassungsbeschwerde einlegt.
Soweit Informationen von Georg Stefan Russeff und Martina Rolke und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.